Es ist schon wieder passiert. Der nächste Angriff auf eine Politikerin, diesmal Franziska Giffey von der SPD, inzwischen Berliner Wirtschaftssenatorin. Es ist Dienstag, hellichter Tag. Giffey wird in einer Bibliothek von hinten attackiert, ein Schlag mit einem harten Gegenstand in einer Plastiktüte auf den Kopf. Und dann musste sie im Krankenhaus behandelt werden. Ja, auch gestern, die Grünen-Kommunalpolitikerin Yvonne Mosler wird angespuckt, als sie in Dresden Plakate aufhängt. Unsere Volontärin Carlotta Brandis, die war live dabei.
Es war hell, Menschen standen auf dem Platz. Wir waren in der Mehrzahl, wir hatten Kameras dabei und trotzdem hat man ihnen zugetraut, jetzt gleich zuzuschlagen. Das schockiert auf jeden Fall.
Was ist los auf den deutschen Straßen, vor allem im Osten, wo bald Landtagswahlen stattfinden? Wie viel Hass und Hetze müssen sich deutsche Politiker gefallen lassen? Das bespreche ich mit Michael Müller, SPD-Lokalpolitiker aus Thüringen, der im Februar selbst Opfer eines Brandanschlags geworden ist. Und mit meinem Kollegen Simon Strauß, der die Regionen in Ostdeutschland bestens kennt. Heute ist Mittwoch, der 8. Mai. Mitgearbeitet haben Emma Feuerbacher und Michael Götz. Und ich bin Kati Schneider. Schön, dass Sie dabei sind.
Im Januar versuchen Demonstranten, eine Fähre mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zu stürmen, werden aber von der Polizei daran gehindert.
Im Februar zünden Unbekannte in Thüringen ein Auto und die Fassade des Wohnhauses von Lokalpolitiker Michael Müller an.
Im April werden Wahlkampfhelfer von Grünen und Linken in Chemnitz, Zwickau und in Schöneiche im Landkreis Oder-Spree angegriffen.
Im Mai werden Grünpolitiker in Essen nach einer Parteiveranstaltung verbal und körperlich attackiert.
Im brandenburgischen Lunow-Stolzenhagen wird das Auto von Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt 45 Minuten lang von mehreren Personen an der Abfahrt gehindert.
Der Europawahlkandidat der SPD, Matthias Ecke, wird beim Plakatieren in der Schandauer Straße in Dresden zusammengeschlagen und schwer verletzt.
Am Amalie-Dietrich-Platz schubst ein Mann Yvonne Mosler, beleidigt und bedroht sie, reißt zwei Wahlplakate ab. Seine Begleiterin bespuckt die Grünen-Politikerin.
Ja, vielen Dank an Michael Götz und Katrin Jakob für diese Zusammenstellung einiger der letzten Attacken auf Politiker. Alleine die letzten vier im Mai, also in der vergangenen Woche. Wenn wir das mal kurz in Zahlen festmachen. 2023, 2790 Angriffe auf Politiker, fast das Doppelte als noch 2019. Einer der Angegriffenen ist Michael Müller. Er ist SPD-Politiker in einer kleinen Gemeinde in Thüringen. Und nachdem er im Februar eine Demonstration gegen rechts organisiert hatte, steht sein Haus in Schnepfenthal bei Gotha in Flammen. Darüber und über die aktuellen Angriffe spreche ich jetzt mit ihm. Hallo, Herr Müller.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Herr Müller, der Brandanschlag auf Ihr Haus, der ist jetzt etwas mehr als 2 Monate her. Wie stark belastet Sie das denn noch heute?
Also es wird langsam besser, aber es belastet mich natürlich nach wie vor und unterschwellig ist es eigentlich immer präsent. Genau.
Wie äußert sich das genau?
Wenn man nachts munter wird, dass man auf die Kameras schaut, die ich mittlerweile installiert habe, oder dass man eben überlegt, bei einer Podiumsdiskussion stelle ich jetzt eine kritische Frage oder nicht, oder wie organisiere ich, wenn ich eine Veranstaltung organisiere, dass keine Gefahr ausgeht, melde ich der Polizei, was ich früher einfach nicht gemacht habe. Na, also ja, also es ist unterschwellig schon immer da präsent.
Können Sie noch mal genau erzählen, was da damals passiert ist?
Naja, es war so, dass ich nicht zu Hause war, da waren Gäste hier bei mir, die hier ihre Ferien verbracht haben und in der Nacht haben ja unbekannte Täter, muss man ja so sagt man ja so, an 3 Stellen Feuer gelegt, bei am Haus, also am Eingang direkt an der Haustür. Direkt daneben die Wand, und man muss wissen, also es ist ein Holzhaus, ein Blockhaus, und dann auch das Auto der Gäste angezündet, direkt am Tank, also den Reifen unter dem Tank angezündet, sodass das Auto dann auch in Brand stand. Und zum Glück, dadurch, dass die Familie ein Kleinkind dabei hatte, was noch gestillt oder ein Säugling dabei hatte, hat die Mutter einen recht leichten Schlaf gehabt und ist munter geworden, sofort eigentlich, als das Feuer gelegt wurde, muss man sagen, und haben dann das andere Kind munter gemacht und sind geflüchtet zum Nachbar. Und der Nachbar hat zum Glück auch das Haus mit dem Feuerlöscher löschen können. bevor die Feuerwehr eingetroffen ist. Und die Feuerwehr hat dann das Fahrzeug gelöscht.
Dass es ein Brandanschlag gewesen ist, das ist ja wohl relativ klar. Das haben Sie ja jetzt auch nochmal gesagt. Und die Polizei, die ermittelt ja jetzt noch immer wegen versuchten Mordes. Was macht das mit Ihnen?
Ja, das schockt mich natürlich. Und auch dieser Gedanke, also als erstmals auch die Polizei mir das sagte, wir ermitteln wegen versuchten Mord, das war mir in dem Moment noch nicht so bewusst. Und das war erstmal so ein Schock, diese Aussage. Aber auch als ich vor einem Haus stand, ich habe dann das verkohlte Pflaster umdrehen wollen, weil ich die Spuren so beseitigen wollte und habe dann das Pflaster rausgenommen. Da roch es so nach diesem Brandbeschleuniger und da wurde mir bewusst, dass der Täter an der Stelle gestanden hat und mein Haus mit diesem Brandbeschleuniger ja beschüttet hat oder wie auch immer und sich irgendwie gefreut hat, wahrscheinlich, dass das brennt. Also und das ist ja irgendwie nicht real. Also ich kann das mich da überhaupt nicht reinversetzen. Und dieser Gedanke war brutal einfach. Also man kann das nicht beschreiben, glaube ich. Man muss das irgendwie, also ja, man kann es nicht beschreiben, dieses Gefühl.
Sie haben vor kurzem gesagt, dass die gesellschaftliche Stimmung langsam vergiftet sei. Was meinen Sie konkret damit?
Naja, dass ich denke, über die letzten Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte sich eben das so eingeschlichen hat, dass es normal ist, sich nicht mehr respektvoll zu begegnen und zu beleidigen oder dann gleich, also nicht auf Sachargumente einzugehen, sondern gleich zu widersprechen, aber auch in einer sehr brutalen Art und Weise dann zu widersprechen. Dass es auch legitim ist, dann durchaus auch Gewalt, also entweder verbal oder auch körperlich anzuwenden. Und ich es schon so als vergiftete Stimmung empfinde.
Es ist ja immer wieder auf einen Angriff auf die Demokratie die Rede. Wie ist das denn Ihrer Ansicht nach? Welches Ziel haben diese Angriffe und Einschüchterungsversuche? Was wollen die Angreifer erreichen?
Das ist für einen Demokraten wahrscheinlich recht schwierig nachzuvollziehen. Und ich finde, das man hat es ja in Ungarn gesehen, wie schleichend das geht, aber wie konsequent das dann auch umgesetzt wird. Es ist eben nicht so, dass es, denke ich, wie auch damals bei der Machtergreifung 33, dass es dann irgendwo innerhalb kürzester Zeit das alles umgesetzt wird, sondern dass es eben so schleichend geht, weil der Widerstand natürlich heute größer ist. Und diese Vergiftung schleichend einsetzt. Ja, und dann natürlich auch geleugnet wird von den Leuten. Ne? Also wenn ich jetzt Menschen von der AfD frage, die sagen natürlich, nein, das wollen wir nicht. Und entweder sind sie sich dessen nicht bewusst, was sie da tun, aber das glaube ich nicht. Und dass sie das natürlich nicht zugeben, ist, denke ich, ganz normal. Würde ich auch nicht tun.
Das klingt aber jetzt bei Ihnen auch so, als sei relativ klar, dass diese Angriffe meistens von rechts kommen, ne?
Ja, also das... Also bei körperlicher Gewalt sieht man das ja auch in den Statistiken und man braucht ja da nur an Morde wie Hanau denken oder NSU, was jetzt hier in Thüringen ja auch dann den Ursprung mit hatte, dass diese Angriffe von rechts kommen, dass natürlich auch mittlerweile linke Strömungen da gibt, um zu spalten, das natürlich ja nimmt man ja auch wahr, aber ich denke, dass es verstärkt von rechts kommt, ja.
Jetzt kommt es ja in den letzten Wochen auch, vor allem in den letzten Wochen oder Tagen, muss man fast sagen, zu immer mehr Angriffen auf Politiker. Jetzt erst heute auf Franziska Giffey, dann jetzt kürzlich auf Matthias Ecke, ihre beiden Parteikollegen. Und nach dem Angriff auf Matthias Ecke haben sich gestern ja die Innenminister von Bund und Ländern getroffen und gesagt, dass sie eine Verschärfung des Strafrechts für sinnvoll halten, um Politiker und Wahlkämpfer besser zu schützen.
Diese Spirale von Hass und Gewalt müssen wir stoppen. Für uns als Rechtsstaat gilt, wir müssen jetzt mit mehr Härte gegen Gewalttäter und mehr Schutz für politisch Aktive handeln. Unsere Demokratie lebt vom Engagement aller Demokraten. Wer sie angreift, greift unsere Demokratie an.
Ja, Bundesinnenministerin Nancy Faeser war das gestern nach dem Treffen. Sie fordern die volle Härte des Rechtsstaats, mehr Polizeipräsenz beim Wahlkampf, eine Änderung des Waffenrechts, um Extremisten schneller entwaffnen zu können. Herr Müller, glauben Sie, dass das was bringt und damit Politikern auch auf kommunaler und lokaler Ebene weniger passiert?
Ich glaube, dass es eine richtige Maßnahme ist. Ich glaube aber nicht, dass es die entscheidende Maßnahme ist und dass es entscheidend auch was verändert. Verändern können wir das nur als Gesellschaft, dass wir das einfach nicht akzeptieren, dass Menschen, die in der Kommunalpolitik hauptsächlich ihre Freizeit opfern, dann da angegriffen werden. Also ich kann widersprechen, ich kann sachlich diskutieren, ich kann meine Ideen einbringen, aber nicht verbal angreifen oder gar körperlich. Und wenn wir meine wenn die Demokratie und meine Werte was wert sind hier in Deutschland, dann müssen wir als Gesellschaft dann auch da einfach stark sein und das auch zeigen. Da war ich auch froh, dass es diese Demonstration gab oder jetzt auch wieder gibt. Hm. Ich denke, das ist das Wichtige, dass wir das als Gesellschaft auch wollen. Und manchmal habe ich tatsächlich das Gefühl, gerade nach dem Attentat auch auf mein Haus, es ist gar nicht mehr gewollt. Und dann weiß ich halt nicht, ist es noch meine Heimat. Ne?
Was ist nicht mehr gewollt, meinen Sie?
Sind diese demokratischen Werte gewollt oder nicht gewollt?
Und was schlagen Sie aber konkret vor? Sie sagen jetzt, als Gesellschaft lauter zu werden, das zur Anzeige zu bringen, Demonstrationen seien wichtig. Aber was schlagen Sie darüber hinaus konkret vor?
Ja, was braucht es konkret? Es braucht die Stärkung der Zivilgesellschaft und dass die Menschen aufstehen und sich mehr beteiligen an den Diskussionsprozessen, an den politischen Prozessen, dass sie teilnehmen auch an Wahlen, dass sie sich zur Wahl stellen, dass sie in Parteien eintreten, dass sie in Gewerkschaften eintreten. Das braucht es konkret. Die Politik kann da nur die Rahmenbedingungen geben. Und wir müssen die Demokratie leben. Das ist, glaube ich, ein großer Trugschluss. Und das habe ich in den letzten Jahrzehnten immer schon beobachtet, dass immer die Politik für alles verantwortlich gemacht wird. Ich glaube, wir brauchen einfach wieder mehr Selbstverantwortung, dass jeder selbst Verantwortung übernimmt und sagt, nein, ich bin auch dafür verantwortlich. Ich bin Teil der Gesellschaft.
Okay, mehr Selbstverantwortung übernehmen. Jetzt haben Sie vorhin ganz zu Beginn unseres Gesprächs ja gesagt, dass Sie das insofern beeinflusst, als dass Sie auf Podiumsdiskussionen überlegen, ob Sie noch eine kritische Frage stellen. Können Sie sich denn aber heute vorstellen, wieder eine Demonstration gegen rechts zum Beispiel zu organisieren, so wie Sie das im Februar gemacht haben?
Wenn Sie das gerade sagen, kriege ich gleich Bauchschmerzen. Also gleich ein merkwürdiges Gefühl im Bauch. Ich möchte mich da nicht einschüchtern lassen, aber es ist sicher schwierig, das wieder so offensiv zu organisieren. Also auch so, dass ich das anmelde, dass ich in der Presse auftrete, dass ich die Moderation mache und eine Rede halte. Ich habe für eine Rede zugesagt bei so einer Demonstration. So komplett in der Öffentlichkeit, das fällt mir momentan einfach noch schwer, ne? So 100% nach vorne zu gehen.
Bekommen dann aber diejenigen, die Angreifer, nicht genau das dann, was sie wollen?
Sicherlich, ja. Aber auch ich bin nur ein Mensch. Also man muss halt sehen, dass also ich habe auch immer versucht, mich in die Situation von den Politikern, die da Angriffen ausgesetzt sind, reinzuversetzen. Und jetzt, wo ich betroffen bin, kann ich sagen, man kann sich da nicht reinversetzen. Wenn ein Herr Habeck da mit seiner Familie auf dem Schiff festgesetzt wird. Das ist einfach eine Situation, die sicher sehr, der einfach was mit einem macht. Ne? Und so hat eben auch der Brandanschlag mit mir was gemacht und ich eben auch überlege, wie ich mein Leben gestalte, so dass ich mich wohlfühle und dass es lebenswert ist.
Ja.
Weil ich stehe da schon irgendwo noch an erster Stelle und dann auch meine gesellschaftliche Verantwortung.
Letzte Frage, Herr Müller. Wie geht es denn jetzt politisch für Sie genau weiter? Und wie blicken Sie auch auf die kommende Landtagswahl in Thüringen, wo die AfD ja stärkste Kraft zu werden droht?
Also politisch, ich engagiere mich jetzt im Kommunalwahlkampf gerade. Wir sind so in den letzten Wochen jetzt heißer Wahlkampfphase. Ich kandidiere für den Stadtrat auf der SPD-Liste hier vor Ort und werde dann überlegen, je nachdem, wie die Wahl ausgeht, dann eben im Stadtrat weiter aktiv zu sein. Das hängt auch davon ab, wer Bürgermeister ist, wie der Stadtrat zusammengesetzt ist. Wenn eine Regierungsbeteiligung der AfD hier in Thüringen wäre für mich extrem schlimm, muss ich sagen. Und ich denke auch für ganz Thüringen, auch für die Wirtschaft extrem negativ. Und ich würde dann tatsächlich auch überlegen, zumindest Thüringen zu verlassen. Also ich denke, dass ich da nicht der Einzige bin. Oder ich weiß, dass ich da nicht der Einzige bin, weil zwei Freunde sind schon weggezogen. Deshalb und denke, dass das sehr, sehr negativ für Thüringen wäre.
Also Sie spielen mit dem Gedanken tatsächlich, Ihre Heimat dann auch zu verlassen, ja?
Ja, das muss man dann sehen, ob man dann wirklich ist ja ein großer Schritt. Ich bin hier geboren und aufgewachsen und ich lebe hier auch gern, auch wenn ich gerne in der Welt unterwegs bin. Aber man muss sich letztendlich wohlfühlen. Vielleicht kommt dann aber auch das Gefühl durch jetzt erst recht. Und man muss dann doch eher nochmal mehr engagiert sein. Aber ob ich die Kraft dann habe, gut, es wird sich dann zeigen, ja.
Aber ist es nicht umso wichtiger, dann vielleicht sogar erst recht da zu bleiben?
Ja, natürlich. Natürlich. Aber es ist, das kommt dann auch aber auf das Umfeld an. Ne? Also wie viele Menschen ziehen denn wirklich mit? Und ich merke halt jetzt, dass viele sich eher zurückziehen, so aus der Kommunalpolitik oder auch aus dem Politischen ins Private. Und dass eben dieser große Widerspruch, zumindest hier in Thüringen, noch nicht eintritt. Und wenn man merkt, das war das Positive bei diesen großen Demonstrationen, das ist so eine Dynamik und ich bin nicht alleine und mein Widerspruch, mein Widerstand ist auch gewollt und wird unterstützt, dann gibt es einem auch die Kraft, das umzusetzen. Aber wenn man so allein ist auf der Flur und dann alleine da gegen Windmühlen kämpft, ich glaube, dann würde ich lieber gehen und woanders meine Lebensenergie einbringen.
Herr Müller, vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke, was da Ihnen passiert ist. Und ich hoffe, dass Sie das bald überwinden können und das nicht mehr so stark in Ihr Leben eingreift. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Wenn es zu einer Regierungsbeteiligung der AfD in Thüringen kommen sollte, werde ich überlegen, das Bundesland zu verlassen. Ziemlich krasse Aussage, bei der ich ein bisschen zusammengezuckt bin. Nachvollziehbar oder nicht erst recht dann wichtig weiterzumachen? Unter anderem darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Simon Strauß. Er kennt die Regionen, vor allem die ostdeutsche Provinz, sehr gut. Hallo Simon.
Hi, grüß dich Kathi.
Simon, ein SPD-Politiker, Lokalpolitiker, der sein Bundesland, seine Heimat verlassen will, sollte die AfD mitregieren. Und er sagt, das werden dann auch viele andere machen. Was denkst du, wenn du sowas hörst?
Das darf nicht sein. Das denke ich, wenn ich das höre. Das sind Sätze, die man sich wirklich nicht hätte ausmalen können, noch vor ein paar Jahren, würde ich denken. Sie sind sicherlich auch etwas übertrieben, aber man muss einfach akzeptieren, dass im Moment eine Stimmung herrscht, die vielen Leuten und eben auch jetzt Politikerinnen und Politikern Angst macht.
Zu Recht ja auch wahrscheinlich, ne? Also es ist ja schon einiges, was da passiert ist in den letzten Wochen allein. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Jetzt warst du ja einer der Ersten, der für die Zeitung den Angriff auf den SPD-Politiker Matthias Ecke, am Freitagabend war das, kommentiert hat. Warum eigentlich?
Ja, es ist ja selten eigentlich wirklich so, dass man die krasse Intuition hat, sofort was schreiben zu wollen. In diesem Falle war es so. Warum? Ich bin an demselben Tag über die ostdeutschen Dörfer gefahren, im Rahmen verschiedener Recherchereisen, die ich mache im Moment, im Osten, und bin da durch die Dörfer gefahren und habe diese Plakate gesehen, praktisch nur von AfD und auch Dritter Weg, ja, wo dann so Slogans stehen wie "Die Scheiße muss weg" und dann alle traditionellen Parteien Slogans da drunter sind. Oder "Kein Bock auf Hetzverbote". Das sind so die Slogans, die man da so entgegengeknallt bekommt, wenn man durch die Dörfer fährt. Ich glaube nicht so sehr, dass jetzt alle Menschen, die da sind, so drauf wären. Ja, das ist eben die falsche Perspektive. Aber trotzdem macht es natürlich was mit dir, wenn du da tagtäglich dran vorbeiläufst. So. Und für mich war das halt so eine seltsame Koinzidenz. Diese martialische, brutale, wirklich unterirdische Gossensprache, ja, die man da auf Wahlplakaten, ja, immerhin doch irgendwie dann finanziert, ja, liest. Und dann kurze Zeit später diese Nachricht von diesem tätlichen Angriff, von dieser brutalen Attacke, wo dann eben der Sprung von dem, was ich da auf diesen Plakaten lese, die Aggressivität, die da auch von ausgeht, hin zu einer wirklichen Tat vollzogen ist. Und das hat mich irgendwie schon sehr erschüttert und ich habe da automatisch gedacht, das muss jetzt einfach ein Moment sein, wo sich alle einfach gewiss werden, dass da eine Grenze eingerissen wird, ein etwas übertreten wird, eine Schranke übertreten wird. Und da ist jetzt der Moment, wo wirklich klare Worte dafür gefunden werden. Natürlich auch Verurteilung, Rechtsstaat und dieses ganze Zeug, aber eben einfach auch, dass man sagt, wir dürfen nicht so tun, als hätte Sprache keine Macht und wäre es egal, wie wir miteinander reden und wie wir auch gegen den politischen Gegner werben. Und ich möchte schon dazu sagen, dass das auch nicht eine einseitige Sache ist, meiner Meinung nach. Ne? Man muss ja dazu sagen, dass es auch sehr viele Übergriffe auf AfD-Politikerinnen und Politiker gegeben hat. Die sind ja die zweitgrößte Zahl an Politikern und Politikern, die mit Gewalt zu tun haben, verbaler, aber eben auch physischer. Hm. Und auch wie wir über die AfD Anhänger, aber zum Teil auch Politiker gesprochen haben, war vielleicht zum Teil fahrlässig, ja. Aber was eben jetzt klar ist für uns alle, glaube ich, die Stimmung ist sehr, sehr, sehr gereizt gerade und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir da nicht durch Sprache mehr Öl noch ins Feuer gießen.
Okay, also das heißt, du würdest sagen, dass die Sprache, die eben gefunden wird, auch für diese Wahlplakate, dass die eben auch dazu motivieren kann, dass man sich radikaler verhält und dass eben die Angriffe auch immer radikaler werden?
Absolut, also ich meine, und wir haben das Ganze ja, wir haben das Krasse ist ja, wir haben das ja wirklich, wir können ja sehen, wo das alles hinführt, wenn wir nach Amerika schauen. Und wir sind eben gar nicht so weit weg von Amerika, glaube ich. Hm. Ja? Also wir denken immer noch, bei uns ist das irgendwie alles so gesittet und so weiter. Aber wenn man dann eben schaut, mit welchen Umgangsformen oder eben fehlenden Umgangsformen diskutiert wird, das will ich gar nicht diskutieren eigentlich nennen, sondern sich diffamiert wird gegenseitig, mit wie viel Brutalität eigentlich Worte benutzt werden, um eben politisch Andersdenkende zu diffamieren. Und ich will das, wie gesagt, bewusst offen lassen. Also jetzt ist es natürlich eindeutig. Wir haben alle noch im Ohr den Satz von Gauland, wir werden sie jagen. Ja, diese brutale, hetzerische Sache. Und das ist von einem Mann, der nun wirklich weiß, was Sprache bedeutet. Ja, genauso wie auch Höckes Art zu reden. Das stachelt einfach auf. Ja, und jetzt sehen wir, dass das wirklich Folgen hat. Ja, bei Menschen vielleicht, sagen wir mal, die nicht so viel reflektieren wie wir beide jetzt und die einfach andere sozusagen Alltagssituationen haben. Und da gibt es dann einfach auf einmal so die Vorstellung, ja, wenn die Politiker meiner Partei, in diesem Falle AfD, so reden und so brutal sich äußern, ja, dann kann es doch auch mal okay sein, wenn man jemanden einfach ins Gesicht schlägt, ja. Das ist dann ist sozusagen der Schritt irgendwie ganz klar. Und da ist eben die Verantwortung auch des politischen Diskurses gefordert und übrigens, wie gesagt, auch wirklich der Repräsentanten dieses politischen Diskurses. Also die Spitzen der verschiedenen Parteien haben sich ja geäußert, auch die der AfD. Herr Kupala hat sich dazu, wie ich finde, völlig zu Recht ganz klar geäußert. Aber, das muss man eben einschränken und für mich erschreckend sagen, zum Beispiel der sächsische AfD-Vorsitzende, Herr Urban, hat eben allen Ernstes noch in der sozusagen Verurteilung dieser Tat es hingekriegt zu sagen, ja, aber irgendwie seid ihr doch selber ein bisschen schuld. Da sieht man ja wozu eure Politik führt.
Können wir ja mal eben vorlesen. Der hat, also Jörg Urban von der AfD in Sachsen hat auf X geschrieben, die SPD müsse sich fragen, inwieweit ihre ständige Hetze gegen politisch Andersdenkende zu solchen Eskalationen beiträgt. Das ist schon ziemlich harter Tobak, ne?
Ja, eben genau das. Und wenn man das nicht hinkriegt, in so einer Situation einfach eine eindeutige Verurteilung zu machen, sondern trotzdem das noch nutzt, um irgendwie, wie gesagt, ja, aber so ein bisschen ist es doch auch irgendwie selbstverschuldet, dann muss man echt nicht mehr sagen, man ist verfassungstreu, man steht zu irgendwelchen Werten. Das ist wirklich unterste Kanone und hat echt, finde ich, müsste dazu führen, dass auch viele Leute, die jetzt diese Partei in Sachsen zumindest jetzt mal wählen wollen, kurz mal überlegen. Weil am Ende heißt das, ist zwar nicht so gut gelaufen, aber ihr habt selber Schuld. Ja, das ist in einer gewissen Weise ist es eine Rechtfertigung auch dieses furchtbaren Angriffes da. Mhm. Und er ist eben deswegen so furchtbar, um das noch anzufügen, nicht nur, weil da Knochen gebrochen sind, sondern weil es eben auch die Gefahr besteht, dass sowas auf einmal, ja, alltäglich wird, ja, legitimiert wird, dass man irgendwie sagt, ja, das ist eben auch möglich. Ist es aber nicht. Das muss eben uns allen ganz klar sein. Das ist eine so krasse Grenzüberschreitung, die sozusagen kann man sich gar nicht schlimm genug eigentlich vorstellen.
Ja, lass uns nochmal ganz kurz bei der AfD bleiben. Die AfD-Vorsitzende Weidel, die hat nach dem Angriff auf Matthias Ecke gesagt, Vertreter der AfD werden am häufigsten angegriffen, was ja jetzt so nicht stimmt. Das sind ja die Grünen, die am häufigsten angegriffen werden. Und da höre man keine Solidaritätsbekundungen. Hat sie damit recht?
Naja, das habe ich ja vorhin auch schon versucht zu sagen. Es ist in der Tat so, dass man da nicht dann auch wiederum blind sein darf und sagen, na gut, wenn die was abkriegen, haben sie es auch selber schuld. Das darf eben auch nicht sein. In dieser Hinsicht muss der Körper des Politikers, um es mal etwas metaphorisch zu sagen, der muss einen besonderen Schutz genießen. Warum? Weil er uns ja alle irgendwie vertritt. Das ist ja diese Vorstellung einer Repräsentation. Ja, die repräsentieren uns ja, das Volk. Und deswegen ist, wenn man da leichtfertig mit umgeht und da jemanden ins Gesicht schlägt oder Schlimmeres, was jetzt gerade bei Frau Giffey passiert in Berlin, einfach aus dem Nichts heraus angreift, verletzt, so, dann sagt man, metaphorisch gesprochen, auch, ich will nicht mehr diese demokratisch repräsentative System haben, ja. Ich möchte, dass es ein anderes System kommt, ja, dass man hingeht und sagt, die Schuld, die ich sehe, die kann ich sofort auch ausführen, ja. Also Selbstjustiz, wenn man so will, ja. Der repräsentiert mich nicht richtig, also kann ich ihm in die Fresse hauen. Und das meine ich eben, das ist echt super gefährlich, wenn wir in so eine Situation hineinkommen, dass der Stammtisch sich darauf einigen kann, weil darum geht's. Der Stammtisch darf sich nicht darauf einigen, dass das in Ordnung ist. Und er darf sich auch nicht darauf einigen, dass es in Ordnung ist, einen AfD-Typen abzuklatschen oder zu verprügeln. Das ist auch nicht in Ordnung. Auf gar keinen Fall. Genauso wenig wie einen SPD-Typen. Weil am Ende müssen wir darauf vertrauen, dass dieses repräsentative System akzeptiert wird. Und das heißt eben auch, wenn man jemanden nicht leiden kann, wenn man ihn verachtet, seine Politik scheiße findet, dann gibt es eine Möglichkeit. Man wählt ihn ab. Und nicht sonst.
Ja. Ich hatte am Montag ja die CDU-Politikerin Sedat Güler im Gespräch und die sagte auch, es sei wichtig, dass sich alle Parteien geschlossen dagegen stellen. Und da kommt aber ja, wie zu erwarten, recht wenig von der AfD, oder?
Genau, wie gesagt, ich würde schon sagen, man muss da differenziert hinschauen. Der Chrupalla, wenn man das sich nimmt, dann ist das ein ganz, da kann man auch gar nicht dran rütteln. Das ist eine klare Verurteilung, die genauso auch bei den anderen Parteien stattgefunden hat. Ich habe es jetzt nicht in Gänze angeschaut, aber natürlich wäre es jetzt interessant zu sehen, wie äußert sich Herr Höcke dazu, wie äußern sich alle die Leute, die auch unter Verdacht stehen, sagen wir mal, unser System der demokratischen, repräsentativen Ordnung irgendwie skeptisch zu sehen, ja, die müssten sich meiner Meinung nach jetzt klar äußern, damit man auch mal so diesen Verdacht losbekommt.
Chrupalla hat es schon gemacht, das hast du ja gerade auch schon gesagt. Also Chrupalla, das könnte ich auch mal eben vorlesen, der hat ja geschrieben, ich wünsche Herrn Ecke viel Kraft und rasche Genesung, physische Angriffe gegen Politiker aller Parteien verurteilen wir zutiefst, Wahlkämpfe müssen inhaltlich hart und konstruktiv, aber ohne Gewalt geführt werden.
Das ist eigentlich der einzige Satz, den man dazu sagen kann, aber du hast völlig recht, man will einfach, dass das jetzt Leute sagen, die sonst, wie gesagt, so ein bisschen ein zweifelhaftes Verhältnis haben, ja, zu unserer Ordnung, unserer sogenannten Werteordnung. Ich finde immer dieses geschlossen und so diese Sonntagspredigt, ich meine, mein Ton ist vielleicht auch jetzt schon gleich wieder so, muss auch mal ein bisschen aufpassen. Es geht gar nicht um viel, aber es geht genau um diesen Satz, den Herr Chrupalla gesagt hat, der muss fallen, finde ich, von Politikerinnen und Politikern aller Couleur. Sonst bleibt ein Zweifel, ob man das nicht doch mit Augen zu und irgendwie, ja, geschieht ihnen doch ganz recht. Deswegen ist das einfach jetzt schon so eine Gretchenfrage und schon ein Bekenntnismoment, finde ich, auf jeden Fall.
Ich möchte noch auf einen Fall zu sprechen kommen, der jetzt gestern sich ereignet hat. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass es vor allem immer wieder die Grünen trifft. Und erst gestern die Kommunalpolitikerin Yvonne Mosler in Dresden, da hören wir mal ganz kurz rein.
Sie löschen jetzt das Foto, die verdammte Grünschlampe!
Ey, sag mal, spinnst du?
Nee, ich bin hier, Alter. Hier irgendwas in die Ohren schneiden, ich bin hier.
Rufst du Polizei?
Und danke. Du löst das Foto von Menjo.
Lass mich in Ruhe.
Du gehst weg.
Ja, schon ziemlich krass, ziemlich aggressiv. Man hört das. Sie wird hier angespuckt. Und unsere Kollegin Carlotta Brandes, die war dabei, hat sie zusammen mit anderen Journalisten von der Deutschen Welle, die eine Kamera dabei hatten, begleitet. Und sie hat mir dann nochmal erzählt, wie das genau abgelaufen ist.
Dann kam ein Mann aus dem Hintergrund, der davor schon Heil Hitler gerufen hatte und ein Plakat abgerissen hatte und kam dann nochmal in die Kamera rein, hat ein Plakat abgerissen, Frau Mosler zur Seite geschubst und ein sehr aggressives Auftreten. Frauen auf diesem Platz hatten sich eingeschaltet und auch Frau Mosler extrem beleidigt und gebrüllt, sodass wir uns so ein bisschen zurückgezogen haben als Gruppe und daraufhin kamen die dann erst wieder, also kamen richtig die Stufen runter, das sieht man da ja auch, und haben rumgebrüllt wegen der Kamera, die Fotos sollten gelöscht werden und dann wurde es erst richtig aufgehitzt quasi. Also sie haben dann geschubst, hat es ja auch gehört, Frau Mosler ins Gesicht gespuckt, wollten, dass die Fotos gelöscht werden und daraufhin hatte dann Frau Mosler selbst gesagt, Polizei rufen. Ich habe mich dann tatsächlich schon in den Hintergrund gezogen und die Polizei gerufen, aber andere Wahlhelfer auch. Also das war dann, würde ich sagen, die Spitze der Eskalation.
Ja, die Spitze der Eskalation, sagt Carlotta, und das alles am helllichten Tag, ne? Also wie auch gestern bei Franziska Giffey, würdest du sagen, das ist eine neue Qualität der Angriffe, die wir da sehen?
Die Stimmung ist auf jeden Fall so leichtfertig brutal wie lange schon nicht mehr im Land. Ja? Und vor allem, würde ich schon sagen, auch in ostdeutschen Gebieten. Und da kann man jetzt natürlich sagen, die Politik der Ampelregierung, dieses doch von oben herab regieren und so, das hat die Leute, das merke ich auch tagtäglich, wenn ich da unterwegs bin, die Leute sind gefrustet. Ja, die haben, das steht bis hier, die haben einen riesen dicken Hals, du brauchst nur einmal das Wort Habeck sagen und sofort bricht es aus ihnen heraus. Das ist eine andere Qualität, würde ich auch sagen, als noch, was weiß ich, zu Merkel-Zeiten oder so. Da gab es auch das, gab es auch den Mob bekanntermaßen, nicht wahr, Sigmar Gabriel, Auftritte und so gegen das Pack, wie er sich geäußert hat. Natürlich, immer gibt es Aggressivität in der Gesellschaft. Aggressivität tendenziell ist auch erstmal, wie soll ich sagen, das kann man nicht wegdiskutieren. Wir können uns wünschen, wir leben in einer therapeutischen Gesellschaft, das gibt es aber nicht. Und ich würde eben auch sagen, das Ganze hat auch einen Ausdruck in der Symbolik, in der Sprache, wie gesagt, aber auch in der Symbolik. Also erinnern wir uns nochmal, mit welcher Leichtfertigkeit, sage ich wieder, Politiker und Politiker diese Bauernproteste komplett akzeptiert haben. Und was wurde aber auf diesen Bauernprotesten mitgetragen? Da waren Galgen zu sehen, da waren Slogans, die waren genau in dieser Aggressivität, ja. Die Ampel muss weg, Ausrufezeichen, weg mit der Ampel. So, also ich finde einfach, man muss darüber nachdenken, was wir als demokratische Gesellschaft leichtfertig hinnehmen. Und wo wir aber eben auch sagen, hier ist eine Grenze auch der Symbolik überschritten. Galgen, diese Gummistiefel, die da so runterhängen, als wären es Gehängte und so, das sind schon echt brutale Metaphern, weil am Ende heißt es, irgendjemand soll draufgehen, so, ne? Und ich meine nur, da gibt's einfach einen Connex zwischen Metaphern, Symbolik, Sprache und dem, was wir jetzt sehen und erleben, und wir können einfach nur hoffen, dass das jetzt alle realisieren und dass da auch mal jetzt aufeinander zugegangen wird in politischer Hinsicht.
Aber glaubst du auch, dass es richtig ist jetzt, was die Innenminister ja auch vorgeschlagen haben, was da gestern das Resultat war des Treffens, dass das Strafrecht auch verschärft wird und so, dass es das eben auch braucht?
Ich glaube nicht, dass das ist immer das Einfachste, was die Politik macht, ja, das Strafrecht verändern und wir müssen das alles schärfer sanktionieren und so. Ja, kann man machen, aber ist immer so ein Reflex von Politik, weil sie, nein, ich glaube, es ginge jetzt zum Beispiel auch ehrlicherweise darum, dass der Bundespräsident eine Rede hält. Und eine Rede hält, die genau, was wir jetzt gerade besprochen haben, zum Inhalt hat. Was wollen wir als Gesellschaft, was nicht? Wo herrscht aber auch eine Gerechtigkeit? Genau unter dem Aspekt, auch AfD-Leute haben Angst vor Übergriffen, sind Opfer von Übergriffen geworden. Vielleicht haben wir da ein bisschen weggeschaut. Ist genauso schlimm, ja? Es geht einfach darum, dass wir hier hingehen und sagen, Demokratie heißt nicht nur Verfahrensabläufe, heißt nicht nur Gesetze verschärfen, sondern es heißt auch, da stimmt dieses Wort der Werte einfach mal. Wir müssen darüber einig sein, dass es einen Wert gibt und dieser Wert heißt, Unverletzlichkeit des Körpers ist ein sehr, sehr hohes Gut und politischer Schlagabtausch bleibt im Diskursiven. Punkt. So. Und das wäre jetzt mal, finde ich, so ein Moment, wo der sonst ja immer mit großen Worten hantierende Bundespräsident mal eine wichtige Rede halten könnte.
Okay, also Sprache muss sich ändern, Symbolik muss sich ändern. Wir brauchen eine Rede des Bundespräsidenten, das nehme ich mit. Letzte Frage, Simon. Du hast eben schon mehrmals angekündigt, dass du ja öfter mal in den ostdeutschen Provinzen unterwegs bist und das auch in letzter Zeit immer mal wieder. Und ihr habt auch etwas vor in diesem Sommer für den Podcast für Deutschland. Gib den Hörern doch mal eine kleine Sneak Peek.
Genau, wir werden im Sommer in 2 Wochen unsere Hörerinnen und Hörer mal nach Ostdeutschland entführen und zwar explizit in eine Stadt bringen, nämlich Prenzlau, 20.000 Einwohnerstadt, ein Mittelzentrum, eine Stadt, wo genau diese Fragen, die wir jetzt auch angerissen haben, Repräsentation, abgehängt sein, Ungerechtigkeit, AfD, Erfahrungen von sozusagen Hochmut aus dem Westen, wozu führt politischer Diskurs, Schlagabtausch, in Worten und auch aber sozusagen wirklich physisch. Das bricht sich da alles Bahn. Es ist ein Beispiel für Ostdeutschland, für unsere Zeit, für den politischen sozusagen Austausch und den politischen Diskurs zu Beginn des 21. Jahrhunderts in Deutschland. Und da arbeiten wir gerade auf Hochtouren dran, damit wir da was Interessantes bei rumbekommen und den Hörern des FAZ-Podcasts für Deutschland präsentieren können.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Ich denke, die Hörerinnen und Hörer auch. Wir werden sie natürlich hier im Podcast für Deutschland auf dem Laufenden halten, wann sie das hören können, unsere Sommerserie aus Prenzlau. Also sehr spannend. Und ja, vielen Dank, Simon, dass du heute mit dabei warst für deine Einschätzung, deine Zeit.
Danke dir, Kathi.
Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland heute an diesem Mittwoch, den 8. Mai. Vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Schicken Sie uns gerne Ihr Feedback und Anregungen an podcast@faz.de. Morgen ist zwar Feiertag, aber auch da werden Sie nicht ohne eine Folge des Podcasts für Deutschland auskommen müssen, denn wir werden Ihnen ein Gespräch des FAZ-Kongresses 75 Jahre FAZ werden wir hier im Podcast senden. Also da können Sie sich drauf freuen und dann sind wir ganz gewohnt wieder am Freitag für Sie da und dann mein Kollege Andreas Krobock. Machen Sie es gut und bis bald.